Hallo, schönen guten Morgen. Schön wieder hier zu sein in Walle bei euch in der Frühschicht. Damit auch viele Grüße gleich ins Viertel. Ihr seid mit live dabei und nachher noch Grüße mit leichter Verzögerung in die Spätschicht und auch in die Fahr vor allen Dingen. Grüße auch nach dort. Ja, wir sind in Teil 6 unserer Reihe durch das Markus-Evangelium. Teil 6 meine ich. Und wer das bisher gefolgt ist, so ein bisschen, ist auch nicht so viel passiert, könnte man sagen, der hat aber festgestellt, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt schon doch an Popularität gewonnen hat. Er ist enorm beliebt. Er reist durch die Gegend als Wanderprediger, er wird bekannter und die Menschen wollen ihn sehen, wollen hin zu ihm, wollen sehen, was er tut, hören, was er sagt, sind positiv offen für ihn und sind irgendwie begeistert. Das ist so, gerade was man auch letzte Woche gesehen hat, wer mit dabei war. Da drängen sich die Leute hin zu ihm. Man könnte sagen, interessant, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Nun, heute steigen wir ein in Kapitel 2. Und Kapitel 2 ist der Punkt, wo anscheinend der Wind sich so ein bisschen dreht. Auf einmal taucht da Misstrauen auf einmal tauchen Fragen auf, taucht ein Befremdnis auf. Man könnte vielleicht sagen, sogar Ablehnung zum Teil. Wir gehen manchmal auf die Spur, was da heute passiert, und ich freue mich super darauf, diese Geschichte. Diese Geschichte gehört seit Kinderbibelzeiten mit zu meinen liebsten Geschichten überhaupt. Deshalb freue ich mich sehr darauf, hoffe ich nicht ihr auch. Und lasst uns mal gemeinsam beten für die Predigt, wenn ihr könnt und möchtet, dann steht gerne auf mit mir dafür. Jesus, vielen Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass du dich selbst offenbaren willst durch dein Wort. Dass du nicht möchtest, dass wir im Dunkeln tappen, wenn es um dich geht, sondern dass du dich selbst ganz klar vor Augen stellen möchtest. Dass du möchtest, dass wir dich erkennen und klarer sehen, Herr. Und in dieser Geschichte heute, in dem Text, den wir heute uns angucken wollen, bitte ich dich, dass du dich selbst offenbarst. Dass wir bestärkt werden, dass wir vielleicht überrascht werden durch das, was wir hier sehen, an die, wie du bist, wie du auf Menschen reagierst, zugehst, wie groß du bist, wie heilig du bist, wie liebevoll du bist. Sprich du selbst zu uns, Herr. Amen. Amen. Ja, er kommt also, nachdem Jesus nun, wie gesagt, ein bisschen Bekanntheit erreicht hat anscheinend, zurück nach einer Reise durch die Dörfer rund im Norden von Galiläa, in seine Basis, kann man sagen, in seine Heimat nach Kapernaum oder Kapernaum übersetzen einige auch. Da ist er gewissermaßen zu Hause gewesen zu diesem Zeitpunkt. Er kommt nun zurück. Und die ersten Verwirrungen, die wir jetzt hier wahrnehmen, beziehen sich auf Hoffnungen und Wünsche, die Leute haben, die jetzt so ein bisschen durcheinander gewürfelt werden. Die Menge hat Wünsche und Hoffnung. Das ist mein erster Punkt. Also die Wünsche der Menge, damit meine ich die Leute, einfach die große Anzahl von Menschen, die um ihn rum sind. Die Wünsche der Menge. Wir lesen mal bis Vers 5, also Markus 2 ab Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und sie machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Ich komme nicht drum herum, mir bei dieser Geschichte immer vorzustellen, wie muss das gewesen sein für die Leute damals, auch emotional. Wie ist das, so eine Situation, so eine Szene mitzubekommen? Diese vier Männer waren wahrscheinlich Freunde, vielleicht Verwandte von diesem gelähmten Menschen. Die erkennen also an diesem Tag, die hören vielleicht irgendwo, Jesus kommt zurück. Das Wort geht rum, er hat hier in der Nachbarschaft und in anderen Dörfern und Städten geheilt, tolle Dinge passieren. Jetzt ist er endlich wieder hier, hier kommt unsere Gelegenheit. Wir müssen die Gelegenheit nutzen und wir werden es also beim Schopfe packen, die Gelegenheit. Wir bringen unseren Kumpel hier mit hin. Sie schleppen also diesen armen Kerl auf seiner Matte durch die Stadt bis zu diesem Haus. Und egal wie schlank der vielleicht war, das ist anstrengend. Auch für erwachsene Männer, du musst irgendwie das Ding natürlich zusammen da irgendwie und schleppst es durch. Das ist heiß, man schwitzt, man muss vielleicht eine Pause machen zwischendurch. Aber man sagt sich, Leute, ich weiß nicht, ach, es lohnt sich, weil am Ende unser Kumpel wird geheilt. Jesus ist da. Wir nehmen das jetzt mal auf uns, das muss sein. Endlich kommen sie an diesem Haus. Ach, endlich, nicht mehr tragen müssen. Hoffnung, da vorne ist Jesus, da vorne ist Heilung. Klasse, aber was für eine Enttäuschung. Nee, sie kommen noch nicht mal hin zu ihm. Sie sehen ihn noch nicht mal, weil so viele Leute da sind. Von Hoffnung zu Enttäuschung. Doch nicht, aber so schnell geben sie nicht auf. Sie krabbeln also auf dieses Dach rauf. Von das Flachdach damals wurden gebaut aus so eine Mischung aus Laub und Ästen, kann man sagen. Okay, das ist für einen Einzelnen nicht so schwierig vielleicht, aber wie gesagt, mit dem Gelähmten auf seiner Matte oder dem Tuch oder wie auch immer im Schlepptau, das ist eine Herausforderung. Sie machen also sich auf den Weg auf dieses Dach, sind endlich dann dort angekommen und okay, jetzt. Währenddessen, unten in dem Haus, Jesus ist am Predigen und die Menge, wie gesagt, eng an eng, enger als eine U-Bahn in Hamburg. Egal. U-Bahn in Hamburg, eng an eng gepresst, aber man hört Jesus alle begeistert. Auf einmal sind die Leute, was ist das für ein Geräusch? Komische Geräusche von oben irgendwie. Irgendein Kratzen, irgendwas Komisches passiert da. Was ist los? Keiner weiß, was da los ist. Auf einmal fängt an, so komischer Kram von der Decke runter zu rieseln und so. Was ist das denn? Weiß auch nicht. Der Hausbesitzer wird ängstlich, rennt nach draußen um das Haus rum, fängt an zu schreien, was ist da los und so. Und innen drin merkt man auf einmal, wenn man da jetzt steht, so bei Jesus vielleicht, irgendwas ist da oben am Gange, da wird ein Loch gemacht und es scheint Sonnenlicht von oben runter auf die Leute. Interessant. Und auf einmal ist das Sonnenlicht verdeckt, dann ist es wieder dunkel und dann wird irgendwas runtergelassen. Dieses Loch wird größer, aber trotzdem ist es verdeckt und irgendwas kommt da runter zu uns. Während sie nach oben schauen und ich stelle mir vor, der arme Kerl auf dieser Matte, was sieht der? Der guckt auch nach oben, der liegt auf seiner Matte und der sieht nur die Sonne. Man denkt sich, wo geht's jetzt hier hin? Was passiert unter mir? Irgendwie murmeln die Leute und das ist dieses Unbequeme, was passiert hier eigentlich um uns rum? Und irgendwann sieht man, das ist irgendeine Art Trage, wird da runtergelassen, hier ein bisschen tiefer und da ein bisschen tiefer, oh Vorsicht, runterrutschen, okay. Und irgendwann, mittlerweile ist Jesus, ist die Predigt längst vorbei, keiner hört mehr zu, Jesus' Haar ist voller Kram und dann wird diese Matte so auf Augenhöhe, sehen sich auf einmal dieser Gelähmte und Jesus in die Augen. Und ich denke mal so, was ist das für ein Moment? Stille. Vielleicht ist es irgendwie ein bisschen unangenehm. Vielleicht haben sie auch einfach angefangen zu lachen. Was ist das denn hier, was ihr macht? Ganz egal, was da so im Kopf durchgeht, im Kopf, bei den verschiedenen Leuten, die da alle da waren, alle im Raum sind sich doch einig, aha, na klar. Vielleicht kennen sie ihn sogar, der da runtergelassen worden ist. Natürlich wissen wir, was die wollen. Denn wir haben ja auch gehört, was Jesus gemacht hat in anderen Dörfern. Er hat Leute geheilt. Und er hier, natürlich will er geheilt werden, auf jeden Fall. Ist ja nicht schwer zu erraten. Kein großer Zaubertrick. Alle wussten, was jetzt von Jesus erwartet wird. Und auch die Leute waren natürlich begeistert. Die vier Kumpels, die ihn getragen haben, wenn wir ehrlich sind, sie waren nicht da wegen der Predigt. Die Leute, die dort, die große Menge, die Menschenmenge, die waren vielleicht da während der Predigt, aber egal wie gut die Predigt war, jetzt kommt ein Wunder. Das ist natürlich noch viel spannender. Alle sind begeistert, alle freuen sich, was sie jetzt gleich zu sehen bekommen. Und dann lesen wir weiter in Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wieder so ein Moment Stille, denke ich mal. Und vielleicht war er der Erste, der was sagt, der gelähmt auf seiner Matte und sagt, ach Jungs, sorry, ich muss mich wieder hochziehen. Tut mir leid. Gibt es solche Momente, wo man denkt, alle im Raum wissen, was das Offensichtliche ist, was jetzt passieren sollte? Nur Gott scheint es nicht zu sehen. Wir hatten letzte Woche im Hauskreis eine Unterhaltung gehabt, total spannend, auch, wie gesagt, ein anderer Text. Aber wir kamen irgendwie auf dieses Thema, was sind das Momente im Leben, wo man sich denkt, alle wissen doch, was wir jetzt von Gott erwarten. Gott kann es, ja, haben die auch gesehen, Jesus kann es. Wieso sieht Gott nicht das, was so offensichtlich ist? Wieso sieht Gott nicht, da ist diese eine alleinerziehende Mutter mit, weiß ich, 3, 4 Kindern, wieso kriegt sie keine Wohnung? Warum erhört Gott die Gebete hier nicht? Hier ist der nette ältere Herr aus der Nachbarschaft, der immer allen hilft, der immer nett ist, der die Tür offen hält und sowas. Und dann wird er krank und wir beten für ihn. Ist doch offensichtlich, was jetzt hier passieren sollte und wie eine Gebetserhörung aussehen sollte. Was ist denn los? Warum sieht Gott nicht das, was alle anderen sehen? Wo ist das Problem? Das sind diese Momente, die es einfach die so schwierig machen, sich reinzuversetzen, was geht da jetzt in Jesu Kopf vor? Was geht in Gottes Kopf vor? In diesem Moment, wo alle anderen was anderes sehen. Hier ist konfrontiert hier diese Erwartung der Leute. Dieses ist doch ganz logisch, was jetzt passieren muss. Die Leute denken also, Jesus, ganz offensichtlich hat dieser Mann das Problem, dass er nicht gehen kann. Und das, was jetzt alle erwarten, ist, dass du ihn heilst und dass er gehen kann. Das ist das Dringendste, was jetzt passieren muss. Und der Punkt, den Jesus hier macht, ist, nein, es ist nicht das Dringendste. Das Dringendste, was dieser Mann braucht, ist eine heile Beziehung mit Gott. Das Dringendste, was er kommt, wenn er mich sieht, wenn seine Freunde ihn hierher bringen, wenn sie sagen, wir haben ein Gebet, ein Wunsch, ist, dass seine Beziehung zu Gott wieder heil gemacht wird. Mit anderen Worten, dass er Vergebung bekommt, dass er wieder in eine rechte Beziehung mit Gott gestellt wird. Kein materieller Wohlstand, keine körperliche Gesundheit, egal was wir sonst so haben. Und es kann wehtun, durchaus. Absolut. Nichts davon ist aber so wichtig, sagt Jesus hier, wie eine heile Beziehung mit deinem himmlischen Vater, mit Gott. Eine heile Beziehung. Das ist das Allerwichtigste. Manchmal ist es einfach so, offensichtlich, das, was man sich am dringendsten oder was sich am dringendsten anfühlt, ist nicht das Wichtigste. Es kann sich sehr, sehr dringend anfühlen, aber es ist nicht das Wichtigste, wenn man es von einer Vogelperspektive aus betrachtet. Das ist unangenehm. Und man könnte sogar sagen, vielleicht haben einige gedacht, oder denken auch jetzt einige vielleicht hier im Raum, wer weiß, es ist ein bisschen kalt, oder? Wie kannst du das sagen? Der arme Kerl ist gelähmt. Wie kannst du das sagen, wenn da Leute echte Schwierigkeiten haben, echtes Leid erlebt haben, schlimme Schmerzen erlebt haben? Ist das nicht kalt zu sagen, was du noch mehr brauchst, was noch wichtiger ist als dieses, ist Vergebung, ist eine heile Beziehung zu Gott? Ist das nicht herzlos irgendwie? Jesus weiß genau, selbst wenn er ihn jetzt heilt, selbst wenn er ihn von diesem Leid heilt, und wir wissen es auch, in dieser Welt, in der wir leben, ist es so. In 4 Wochen haben wir was anderes, oder? Wir haben ein Problem gelöst und irgendwann kommt das nächste Problem. Diese Welt ist so. Die ist voller Leid, voller Dinge, die schräg und kaputt sind. Und es ist leider so. Und er sagt, pass auf, wir müssen, und wir dürfen nicht vergessen, am Ende heilt Jesus den, kleiner Spoiler. Das heißt, er hat nichts gegen Heilung von materiellen und diesseitigen Dingen, überhaupt nicht. Aber es ist nicht das Wichtigste. Und Jesus macht diesen Punkt auf sehr deutliche Weise als allererstes, bevor irgendwas anderes. Vergebung. Eine heile Beziehung zu Gott. Das ist das Wichtigste. Aber Moment mal, könnte man sagen, wieso vergibt Jesus eigentlich überhaupt? Nett von ihm, aber wieso vergibt er offensichtlich einem wildfremden Menschen? Das wirft eine andere Frage auf, mein zweiter Punkt hier. Ich habe den mal genannt, reden kann man viel. Reden kann man viel. Scheint doch so, als würden Jesus und dieser Mann, dieser Gelähmte, sich wahrscheinlich hier zum ersten Mal begegnen. Die sprechen sich nicht mit Namen an und so, ach du schon wieder, sondern die sehen zum ersten Mal, da ist keine Beziehung, da ist auch nichts Gemeinsames, was da vielleicht passiert ist zwischen den beiden. Er sagt nicht zu dem Gelähmten, ach ja, pass auf, ich weiß, wir beide wissen, du hast mich damals vor 4 Wochen angelogen, aber ich vergebe dir jetzt dafür. Da ist keine Geschichte von irgendwas, was dieser Typ getan hat und Jesus müsste ihm jetzt vergeben für etwas, was er Jesus angetan hat. Was Jesus hier tut ist, er macht so eine ganz allgemeine große Aussage zu jemandem, der ihm nichts getan hat offensichtlich, die sie noch nie mal kennen. Er sagt, deine Sünden, nicht mal diese eine Sünde, eine ganz konkrete, sondern deine Sünden, ganz allgemein, sind dir vergeben. Alles, was da bisher war. Freispruch für dich. Man muss sich auch vorstellen, das ist so, hier ist Kollege A und Kollege B. A haut B ein blaues Auge. C kommt vorbei und sagt, A, ich vergebe dir. Und B denkt sich, vielen Dank, aber das ist nett von dir, aber was mit mir? Wieso kann C A vergeben, wenn A B das blaue Auge gehauen hat? Passt nicht so ganz zusammen. Wieso sagt Jesus zu diesem Gelähmten, deine Sünden dir vergeben, wenn da gar nicht genau passiert ist wahrscheinlich. Die Schriftgelehrten, die bei diesem Haus sind, die wissen ganz genau, was Jesus hier sagen will. Wir lesen mal bei Vers 6 weiter. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Sie dachten, das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Moment, warum ist das Gotteslästerung? Weil letztlich, sagen sie, verstehen die Schriftgelehrten hier, letztlich sind alle Sünden Sünden gegen Gott. Letztlich sind alle Sünden Sünden gegen den Schöpfer des gesamten Universums, der uns alle gemacht hat. Der auch das Auge von B gemacht hat, das jetzt blau ist. Das gehört ihm, das Auge. Unterm Strich gehört es letztlich Gott. Alles von B gehört ihm, auch A und C gehören Gott. Und alles gehört Gott. Und in der Welt, in der wir leben, ist alles, was getan wird, was falsch getan wird. Vielleicht erinnern sich einige an einen Psalm auch von David, der sagt, gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein unterm Strich. Und ich habe viel Mist gemacht und die sind einige, die sich anstellen könnten und ihre Forderungen erheben könnten an mich. Aber unterm Strich, aus dieser großen Perspektive, habe ich gegen dich, Gott, gesündigt. Und die Schriftgelehrten verstehen genau, was Jesus hier für eine Aussage macht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wenn Jesus sagt, das sagt, was er hier sagt. Er sagt, also dieserjenige, dem das ganze All, dem alles hier gehört, das bin ich. Derjenige, der uns alle geschaffen hat hier im Raum und so, ich bin derjenige, vor dem alles schuldig ist. Und ich bin derjenige, der vergeben kann. Und die beiden Möglichkeiten, die im Raum stehen, sind offensichtlich, entweder er lügt jetzt hier eine krasse Lüge, das kann man sich kaum schlimmer ausdenken, oder er sagt die Wahrheit. Und dann stellt Jesus diese brillante Frage, um das aufzudecken, was da für Gedanken im Kopf stecken. Was ist denn eigentlich einfacher? Ist es zu sagen, steh auf, dir ist vergeben, also steh auf, oder es ist dir vergeben, was ist einfacher? Und wie gesagt, reden kann man ja viel, oder? In gewisser Weise ist es viel, viel einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil es keiner sehen kann, ob Sünden wirklich vergeben sind, oder? Aber man kann sehr wohl sehen, ob jemand geheilt wird, besonders wenn dieser hier geheilt wird. Wenn der aufsteht, dann ist er geheilt. Das ist sichtbar. Also in gewisser Weise ist es leicht zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Aber dann heilt Jesus diesen Mann ja tatsächlich. Und damit macht er zwei Punkte klar. Erstens, ich habe die Macht, Sünden zu vergeben. Sagt er auch, damit ihr seht, ich habe die Macht. Ich habe die Macht, Sünden zu vergeben. In einer kranken Welt, von Sünde gezeichneten Welt, bin ich derjenige, der die Macht hat, einzugreifen und auch die Effekte von Sünde umzukehren. Kleine Fußnote, dass es keiner falsch versteht. Ich sage nicht, dass dieser Gelähmte hier gelähmt ist, weil er gesündigt hat. Ja, das gibt es an anderer Stelle, wo Jesus sich auch dazu äußert. Aber indirekt, wir leben in einer gefallenen, von Sünde gezeichneten Welt. Und da gehören Vulkanausbrüche dazu, da gehören Krankheiten dazu, da gehört auch dieses dazu. Aber Jesus sagt, ich habe die Macht, die Effekte in so einer kranken, von Sünde gezeichneten Welt umzukehren und zu heilen. Ich bin so stark, ich bin Gott. Das Zweite, was er hier sagt, ist, okay, Gott hat die Macht dazu, oder was man fragen könnte, aber darf er das eigentlich? Darf er das auch als mächtiger Gott? Darf er das als gerechter Gott? Kann er sagen, ich vergebe einfach mal die Schuld? Er macht damit eigentlich Folgendes, ich lasse mal 5 Grad sein. Ich sage, vergessen wir es einfach, was da alles schiefgelaufen ist. Vergessen wir all die Dinge, die A, B angetan hat und der ganze andere Rest. Und ihr könnt eure eigenen Erfahrungen damit einfüllen in die ganzen Lücken. Wir vergessen mal, ich erteile Freisprüche hier. Damit macht sich ein gerechter Gott ungerecht. Oder? Oder, was die Schriftgelehrten vielleicht auch schon mit ahnen hier, in dem Moment, wo Jesus das sagt, Freispruch, ist klar, Sünde vergeben kann nur der auf dem Weg ist zum Kreuz. Kann nur der sagen, der am Ende sagt, ich bezahle den Preis tatsächlich. Nicht nur ich habe die Macht, Sünde zu vergeben, weil ich so stark bin, ich habe das Recht zu vergeben, weil ich den Preis bezahle. Das ist der Unterschied. Wir lesen die Geschichte mal zu Ende. Vers 8. Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Happy End. Aber es gibt da noch eine Frage. Es gibt da noch eine, vielleicht mein dritter Punkt, eine unangenehme Frage, vielleicht, die sich förmlich aufdrängt, wenn man das nochmal so durchdenkt, was Jesus hier eigentlich getan hat. Wieso vergibt Jesus diesen Mann, ohne dass er ihn darum bittet? Das ist eine Sache, eine Frage, die ich mir gar nicht so oft gestellt habe, bis ich da jetzt drauf gestoßen bin. Wieso vergibt er ihm eigentlich, ohne dass er ihn bittet? In der ganzen Bibel gehört eigentlich Vergebung, Gnade immer zusammen mit Buße, mit einem Umkehren. Buße heißt Umkehren. Sein Denken ändern, ist eigentlich die Übersetzung von dem, was wir lesen als Buße, zu sagen, tatsächlich, das war Mist. Ich denke, ändere mein Denken und um damit einen Strich zu ziehen, damit wirklich klar zu kommen, brauche ich jetzt Vergebung, ich tue Buße. Sein Denken ändern, umkehren. Und Vergebung gehört immer dazu. Wieso spricht dieser Jesus hier Vergebung aus, ohne dass der Mann irgendwas gesagt hat? Die kennt sie noch nicht mal. Er gibt einen Hinweis, oder es gibt einen Hinweis hier nochmal zu Vers 8. Da haben wir gerade gelesen, Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, sagte über die Schriftgelehrten, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Fragte er sie. Jesus konnte erkennen, was in den Schriftgelehrten vorging. Wörtlich heißt da, was sie in sich dachten. Rattert es irgendwie und er erkennt, was in den Herzen, was in den Gedanken abgeht, die nicht ausgesprochen sind. Wenn also er das bei den Schriftgelehrten kann, können wir davon ausgehen, wenn er nicht alles anders formulieren wird, was vorher gesagt ist in der Bibel, dass er es auch in dem Herzen dieses gelähmten Menschen erkennt. Dass er auch sein Herz kennt. Dass er auch seine Gedanken kennt. Dass da, so sagen es tatsächlich die Kommentare dazu an einigen Stellen, dass er einen ganz rohen, vielleicht unformulierten, vielleicht noch nicht mal reflektierten, aber einen ganz groben Wunsch erkennt, in diesem Gelähmten Vergebung zu bekommen. Ein Wunsch nach Gnade, ein Wunsch nach rechter Beziehung mit Gott. Und egal wie klein dieser Wunsch ist, egal wie grob formuliert oder vielleicht auch für ihn selbst kaum nachzuvollziehen, ein geheimer Wunsch könnte man sagen, Jesus ist völlig bereit und willig, darauf einzugehen. Ist das nicht interessant? Ich habe Kinder zu Hause. Und wir alle kennen Kinder. Wie läuft das bei Kindern? Wenn die sich streiten, entschuldige ich bei ihr. Okay, Entschuldigung. Das war nicht ehrlich. Versuch's nochmal besser. Entschuldige bitte. Ja, das sagst du jetzt nur, weil sie gesagt hat und so weiter. Also da wird so eine gewisse Form erwartet, da wird ein gewisser erwartet, wie kann es klingen und aussehen, damit man ahnen kann, das Herz meint es wirklich. Wie kann es aussehen, damit es Sinn macht, damit ich dir abkaufen kann, ja, jetzt vergebe ich dir wirklich, weil das hat jetzt diese Anforderung erfüllt, die ich stelle, bevor ich Vergebung ausspreche. Jesus ist nicht so. Jesus erahnt praktisch diesen kleinen Funken an Wunsch nach Vergebung und sagt, ja, ich will dir vergeben. Ich sehne mich danach, dir zu vergeben. Ich sehne mich danach, eine Beziehung zwischen dir und Gott, die irgendwie kaputt ist, hier an der Stelle wiederherzustellen. Ich mache das gerne. Ich freue mich drauf. Jesus ist anders, als wir vergeben. Und wenn das wahr ist, wenn Jesus so bereit ist zu vergeben, so willig zu vergeben, man könnte sagen, wenn er völlig darauf wartet, eine Gelegenheit zu haben, zu vergeben, und er sich sogar diese Möglichkeiten selbst schafft, zu sagen, können wir mal zusammenkommen und ich vergebe dir. bevor du überhaupt die richtigen Worte dafür findest. Was heißt das? Mir ist so wichtig, dass wir irgendwie diesen Text erkennen, was für ein Typ ist Jesus. Ich könnte mir gut vorstellen, von vielen Gesprächen weiß ich das von Leuten, die mir gesagt haben, wie das ist, wenn sie zu Gott kommen und irgendwie ihn um Vergebung bitten möchten. Wie fühlt sich das an? Da werden lange Schleifen gedreht im Kopf. Da wird lange mal gesagt, was muss ich formulieren, damit ich mir sicher sein kann, dass Gott wirklich mir vergeben möchte und dann auch wirklich tut. Und irgendwie fühlt sich das für mich noch nicht so richtig an, wenn ich gesagt habe, tut mir leid, Gott. Da müsste noch was anderes kommen, damit es sich wirklich auch für mich so richtig anfühlt, damit ich weiß, Gott meint es, Gott wirklich nimmt mich wieder an. Gott stellt unsere Beziehung wieder auf neue Füße. Aber wir sehen an so einem Text hier, das sind unsere Gedanken. Und Jesus ist anders als das, was wir kennen von Leuten, als das, was wir von uns selbst kennen, wie wir vielleicht anderen vergeben und wo wir misstrauisch sind, weil ja, das wird ja sowieso wieder schief gehen. Jesus vergibt gerne und willig und bereit und schnell mit ganz wenig, ohne dass da große Formulare ausgefüllt werden, die gewissen Anforderungen entsprechen müssen. Er nimmt den kleinsten Funken, den kleinsten Wunsch, sogar den kleinsten geheimen Wunsch und sagt, damit können wir arbeiten. Deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt hier, was für ein faszinierender Jesus das eigentlich ist. Er sagt zu ihm, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mein Sohn, sagt er. Und wir kennen das vielleicht aus dem Vater Unser. Ja, Vater Unser im Himmel, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da wird über eine Beziehung gesprochen zwischen Vater zu dem, der hier betet. Und Jesus zieht diesen Menschen auch rein in diese Beziehung, dieses Verhältnis von Vater, Gott und Sohn. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er macht die Tür auf zu ihm. Was heißt das, wenn wir so diesen Jesus so erkennen, hoffentlich, der so ist, der so für einen ist, so extrem für einen, nicht gegen einen? Das heißt, glaube ich, absolut, dass wir uns sagen dürfen, ich kann diesem Jesus vertrauen. Ich darf ihm vertrauen. Ich darf ihm vertrauen, wenn er mir sagt, dass er mich wirklich liebt. Weil er ist wirklich so. Ich darf ihm auch vertrauen, jetzt wird es ein bisschen herausfordernder, mit all den herausfordernden Dingen, die er mir sagt, die er uns jedem sagt. Er sagt, folge mir nach. Lass Dinge hinter dir, wenn du mir nachfolgen willst. Er sagt sogar Dinge wie, nimm dein Kreuz auf dich. Puh, wirklich? Kann ich ihm vertrauen? Ja. Du kannst diesem Jesus vertrauen, egal was er dir sagt, weil er für dich ist, weil er keiner ist, der dich ausnutzen will, weil er keiner ist, der es nicht gut mit dir meint, sondern dieser Jesus meint es besser mit dir als du selbst und besser als jeder andere. Letzte Woche hatten wir am Ende von Markus 1 diese Geschichte mit dem Gelähmten, der praktisch sich so diesen Weg bahnt durch die Menge und wo alle zucken schon zurückgefühlt, dass sie sagen, nein, Gelähmte müssen draußen bleiben, weil Ansteckungsgefahr und so weiter. Und Jesus lässt sie nicht nur dort sein, sondern er berührt ihn sogar. Jesus ist für ihn. Und Jesus ist genauso für dich und für mich. Jesus nutzt nicht aus, ist nicht grob, er ist sanft und er ist für dich und du kannst ihm vertrauen. Meine Frage, wenn wir vielleicht gleich nochmal in die Stille gehen können und gleich nochmal ein Lied hören. Was genau ist es, wo ich herausgefordert bin, Jesus zu vertrauen? Was spüre ich, ist meine Herausforderung, wo ich sehe, hier in diesem Punkt müsste ich über etwas rüberspringen und irgendwie fällt es mir schwer zu sagen, meinst du es wirklich gut mit mir, Gott? Ich weiß es nicht genau. Ich lese es, aber ich weiß es nicht. Aber wenn ich das hier sehe, sehe ich, Gott meint es gut mit mir. Jesus ist für mich und ich kann ihm vertrauen. Worauf bezieht sich das bei dir in deinem Leben? Lass einen Moment drüber nachdenken.